Heute bei «Apropos» Freikaufen aus dem Krieg.
It was, I said, I'm calling you friends for help, because for more than 3 months the population of Gaza is trying to survive in the worst condition possible. Many people in Gaza have no more money and they cannot buy food anymore.
50'000 Franken will Laura Nasrallah aus Genf sammeln. Mit dem Geld hat sie ganz ein bestimmtes Ziel. Es soll ihrer Familie ermöglichen, aus dem Gazastreifen zu flüchten.
I was like, how come? Because this is illegal.
This is the agency they have given the money
to. Yeah, they have to give the money. And their rates are, they publicly announced it. It's 5,000 per adults and 2,500 per student.
Yeah. Und sie ist mit dem Vorhaben nicht allein. Immer mehr Leute versuchen per Crowdfunding oder über private Spenden die Flucht von Bekannten und Verwandten aus dem Gazastreifen zu ermöglichen.
You're powerless. Like I've been trying, like a knocking on everyone's door, like to find another solution. I've been like talking about like the situation, raising awareness, and I thought like maybe something would change, that things would stop. I was waiting, like expecting on.
Was hinter dem steckt, über das reden wir heute im Podcast «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Alice Britschki. Sie ist Volontärin beim Tagesanzeiger und sie hat Laura Nasrallah vor kurzem porträtiert. Hallo Alice.
Hallo Mirja.
Alice, stell uns doch die Laura Nasrallah vor.
Die Laura Nasrallah ist 26. Sie ist Schweizerin, in Genf aufgewachsen. Sie hat vor kurzem das Anwaltpatent gemacht, am 11. Oktober nämlich, also kurz nach dem 7. Oktober. Ihr Vater ist aus Gaza, ist mit 10 Geschwistern dort aufgewachsen und darum hat Laura Nasrallah selber auch rund 100 Verwandte in Gaza.
100 Verwandte, das sind relativ viele.
Ja, sind relativ viele.
Wie hat Laura Nasrallah ihr Leben ausgesehen bis vor gutem halben Jahr?
Ja, eigentlich so wie das Leben von einer ziemlich typischen 26-Jährigen. Eben, sie hat Jus studiert, sie hat während dem Studium in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, hat dann ziemlich früh ein Anwaltspatent gemacht. Sie backt gerne, backen ist so ein kleines Hobby, sie geht gerne mit ihrem Hund spazieren. Also echt völlig ein normales Leben.
Mhm. Bis zum 7. Oktober vom letzten Jahr, wir erinnern uns, dann hat Hamas Israel angegriffen und kurz darauf ist Israel im Gazastreifen einmarschiert. Du hast gesagt, Laura Nasrallah hat etwa 100 Verwandte dort. Was ist ihr durch den Kopf, wo das alles passiert ist?
Also sie hat mir erzählt, dass sie, was sie erfahren hat von dem Angriff von der Hamas auf Israel, es war ein Samstagmorgen.
My mom never came in my room usually, like when I was in my room and stuff. And she entered and she was like, did you hear the news?
Ist sie im Bett gelegen mit ihrem Freund und dann ist ihre Mutter plötzlich reingekommen, hat ihr das erzählt. Und sie hat ja gewusst, am Mittwoch darauf habe ich die Prüfung, muss ich das Anwaltspatent machen. Das hat sie natürlich komplett aus der Bahn geworfen.
You were like in shock about what happened. And I remember I just froze in front of the TV, were crying.
Sie hat gesagt, sie hat das ganze Wochenende eigentlich nur brüllt, sie wollte die Prüfung absagen. Man hat sich dann aber entschieden, dass sie es doch macht und hat sich ein Newsverbot gegeben. Also sie hat keine News mehr geschaut, dann bis nach der Prüfung. Und natürlich hat sie auch von ihren Verwandten ganz viele Nachrichten bekommen, ist mit ihnen in Kontakt gewesen. Und ich glaube, also sie hat mir gesagt, sie hat einfach mega Angst gehabt. Sie hat Angst gehabt, dass ihre Verwandte vielleicht nie mehr gesehen, weil sie hat damals schon gewusst, dass der Gegenangriff auch von Israel wird extrem hart ausfallen. Aber sie hat mir gesagt, sie hat nicht mit dem gerechnet, was jetzt passiert ist.
Ja, I knew it was going to be like very, very hard, but like I didn't expect it what happened now. Like I was kilometers away. I knew there would be a response. Like we've seen that in the past. Like it's always back and forth, you know. Mm-hmm. But what happened is it was like 10 times worse than my worst nightmares, you know. Mm-hmm. I used to believe like they were like still having limits, you know, boundaries that they wouldn't cross, but like they went over everything. And so I was also worried about like what would come the following days.
Du hast Du hast gesagt, ihre Verwandten, mit denen ist sie immer wieder in Kontakt gewesen. Welche Informationen haben sie erreicht aus dem Gazastreifen?
Also zum Beispiel, dass das Familienhaus in Gaza-Stadt zerbombt worden ist. Sie hat ein Foto bekommen von ihren Verwandten. Ja, das liegt einfach in Trümmern sozusagen. Sie war das letzte Mal selber 2011 im Gazastreifen und hat ganz viele Erinnerungen an das Haus, wie sie zum Beispiel ihren 14. Geburtstag gefeiert hat. Und dann hat sie auch die Nachricht bekommen, dass ihr Cousin Mohammed gestorben ist. Also er ist erschossen worden auf der Straße, wo er wollte Essen holen wollte für die Familie. Er ist ein Familienvater von drei Kindern.
Where did he live at that time?
Near Gaza City.
Near Gaza City?
Yeah. Okay. And so he just left the home to get some food. Mm-hmm. And then there was a tent. And like some streets away. And they shot like...
Und ja, einfach sehr viel so schlimme Nachrichten haben sie erreicht.
Like violent and cruel, like with no reason, you know. He didn't have like a gun or something. Was not like a danger to them. They just killed him with like the purpose of.
Gleichzeitig hat sie ja noch weitere Verwandte, die nach wie vor im Gazastreifen sind, die auch nach wie vor am Leben sind. Eine davon ist ihre Cousine, die Gadi. Wir nennen sie hier einfach beim Vornamen. Sie wird in dieser Geschichte eine grössere Rolle spielen. Wer ist sie und was hat sie für ein Leben geführt bis am 7. Oktober?
Gadi ist auch eine junge Frau und sie ist der Laura Nasrallah besonders nahe. Also sie versteht sich sehr gut, eben ist ihre Cousine. Laura Nasrallah sagt, sie sei ein brainy girl. Also sie hat Wirtschaft studiert, hat nachher eine Boutique aufgemacht für Kinderkleider. Ihr Mann arbeitet bei einer Bank und sie hat zwei kleine Kinder, zwei Söhne, die sind 7 und 3. Und ja, sie hat auch ein relativ normales Leben in Gaza geführt.
Was ist bei ihr in ihrem Leben seit dem 7. Oktober passiert?
Sie ist wie die meisten Verwandten von Laura Nasrallah in den Süden geflüchtet. So nah dies nach, kann man sagen. Also zuerst auf Khan Yunis und immer wieder runter. Und momentan sind sie jetzt in Rafah. Und ja, also ihr Leben ist jetzt ganz anders, nicht mehr ist, wie es war.
Laura Nasrallah ist ja in dieser Zeit in Genf und sie fragt sich, was sie kann machen für Gadi und für ihre Familie. Wie versucht sie zu helfen?
Also zuerst mal hat sie die Schweizer Botschaft angerufen in Israel, weil sie wollte wissen, ob es irgendwie möglich sei, dass sie ein Visa für ihre Verwandten beantragen kann. Weil eigentlich ist es möglich, dass Palästinenserinnen und Palästinenser mit einem Besuchervisum ihre Verwandten im Ausland besuchen können. Das Problem ist einfach, dass man für das muss auf eine Schweizer Vertretung im Ausland gehen. Und so eine gibt es nicht in Gaza. Mhm. Und die Grenzen sind ja momentan zu, also alle Grenzen sind zu. Das heisst, die Leute haben gar nicht die Chance, ein Visum zu beantragen, weil sie nicht auf eine Vertretung können. Und darum hat sie gefragt, ob es möglich ist, irgendwie, dass es da Ausnahmen gibt, jetzt in dieser Kriegssituation. Und die Botschaft hat dann aber gesagt, nein. Und Sam hat mir das auch bestätigt. Also man muss wirklich persönlich vorstellig werden für so ein Visum. Auch für ein humanitäres Visum ist das so. Mhm. Das heisst, es hat schon mal keine Chance gegeben, für die Familie in die Schweiz zu kommen oder aus dem Gazastreifen auszureisen. Als zweiter Schritt hat sie dann angefangen, Geld zu sammeln via Instagram, um ihnen wenigstens vor Ort ein besseres Leben zu ermöglichen, damit sie Essen kaufen, Kleider kaufen.
Like I know like how people were lacking money. My cousin told me everything got so expensive. We cannot buy food. We cannot buy. And so I was like, you know what? You cannot just like stay like this and like you have a voice. Like many people watched my stories. I was like, you know what? Write something, write a message. And so I did.
So hat sie dann 6'000 Franken zusammenbekommen und sie hat eigentlich gedacht, das wäre jetzt genug.
Mhm. Hat sie in dieser Zeit auch Kontakt gehabt mit Gadi? Was hat sie ihr erzählt?
Ja, also sie ist wirklich konstant in Kontakt mit der Gadi und auch mit den anderen Verwandten. Wenn sie mir irgendetwas hat wollen zeigen auf dem Handy, ist es auch mega lang gegangen, weil sie scrollen und weil sie so viele Nachrichten mit ihnen teilt. Ja, die Gadi hat ihr erzählt zum Beispiel, dass sie jetzt momentan in einer Bäckerei lebt, in Rafah.
In a bakery, and this is where she cooks.
In a bakery?
Yeah.
They are in a bakery now.
They sleep on the floor, yeah. My little cousins.
In Rafah sind momentan etwa 1,5 Millionen Leute, also es ist mega voll. Sie schlafen auf dem Boden, es ist schwierig zum Essen finden. Aber der Plan von der Gadi und ihrer Familie und auch von den anderen Verwandten von der Laura Nasrallah war eigentlich, dass sie in Rafah ausharren, bis der Krieg fertig ist. Weil es hat ja mal geheißen von der israelischen Regierung, dass Rafah relativ sicher ist, dass die Bevölkerung dort abflüchten soll. Und jetzt hat aber im Februar ja der Benjamin Netanyahu angekündigt, dass es wahrscheinlich eine Bodenoffensive wird geben in Rafah. Und seitdem ist natürlich die Situation nochmal anders.
Ich war so stressed. I was like, you know what, no, you have to get out, because like, it's also the feeling that you're going to lose them. Mm-hmm. You cannot do anything about it.
Mm-hmm. Während ihre Verwandten also darauf warten, wie es weitergeht in Rafah, erfährt Laura Nasrallah in der Schweiz von etwas, das ihr auch könnte helfen könnte. Um was geht's?
Genau. Die Gadi sagt ihr, dass es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, aus Gaza auszureisen. Und zwar Geld. Es ist nämlich so, dass sie von anderen Familien gehört hat, also ihre Cousine Gadi, dass es Vermittler gibt, wo denen man Geld zahlen kann. 5'000 Franken pro Erwachsene, 2'500 Franken pro Kind, damit sie einem auf eine Liste setzen, an der Grenze, eine sogenannte Ausreiseliste, und dass man dann kann den Grenzübergang zu Ägypten passieren.
She explained to me that there is an agency, it's this one. They even have a Facebook page. I was really shocked about this. And this is like
the... Laura Nasrallah erfährt also von dieser Möglichkeit. Was macht sie jetzt?
Also es ist so, dass ihre Cousine sie auch fragt, ob sie eine Crowdfunding-Kampagne starten können, weil das auch so ein Modell ist, was sie gesehen hat bei anderen Familien aus Rafah, dass Verwandte im Ausland anfangen Geld zu sammeln, um diese grosse Summe aufzubringen, weil es ist ja sehr viel Geld, wenn man das auf eine ganze Familie aufrechnet, vor allem in Kriegszeiten. Und sie fragt Laura Nasrallah, ob sie das für sie könnte machen, und sie sagt ja, obwohl ihr das Ganze auch recht unangenehm ist. Mhm.
Das heisst, Laura Nasrallah setzt das Crowdfunding auf, sie sammelt Geld, um die Flucht zu ermöglichen über die Vermittler. Alles an dieser Stelle stellt sich mir die Frage, wie genau soll das funktionieren? Was sind das genau für Vermittler? Der Gazastreifen ist ja eben, wie gesagt, wie wir es angesprochen haben, ziemlich abgeriegelt.
Genau. Also man muss vielleicht wissen, dass es auch schon vorher normal war, dass Leute in Gaza Geld gezahlt haben, kleine Summen, ein paar hundert Franken, an sogenannte Vermittler, eigentlich an Tourismusagenturen, die gemacht haben, dass dann die Leute schneller Gaza verlassen können. Also schneller, nicht ja oder nein, sondern einfach schneller. Und jetzt ist es so seit dem Krieg, dass die Gebühren einfach sich vervielfacht haben und dass Leute halt nur noch mit diesen Gebühren Gaza verlassen können. Es gibt eine Recherche von Sky News, vom britischen Sender. Sie haben herausgefunden, dass es momentan wahrscheinlich nur noch einen solchen Vermittler gibt, also eine Firma. Das ist Hala, das ist eine ägyptische Firma. Und die ermöglicht sozusagen die Ausreise. Mhm. Und es geht um viel Geld. Die Recherchen von Sky News zeigen, dass Hala am Tag bis zu 1 Million Franken könnte verdienen mit dem Ganzen.
Und wie ermöglichen sie das?
Ganz genau weiss man das nicht. Also die müssen irgendwie Zugang haben zu diesen Listen an der Grenze. Also man muss wissen, dass Leute mit einem ausländischen Pass die Grenze immer noch überqueren können und gewisse Verletzte auch, alle anderen Leute eigentlich nicht. Also es gibt Listen an der Grenze, wo Leute führen, die ausreisen dürfen. Und die Vermittler müssen irgendwie Zugriff auf diese Listen haben. Experten sagen, dass das nicht möglich ist, ohne dass auch die ägyptische Behörde oder die ägyptischen Behörden davon wissen. Eventuell auch die israelische, weil, wie gesagt, eigentlich sind Grenzen zu. Mhm.
Laura Nasrallah versucht mit dem Crowdfunding jetzt ihre Verwandten in Kontakt zu bringen mit diesen sogenannten Vermittlern, bei diesen Agenturen. Mit dieser Art von Hilfe ist sie ja nicht allein, oder?
Nein, überhaupt nicht. Nur schon auf der Crowdfunding-Plattform GoFundMe gibt es mega viele ähnliche Kampagnen. Und wenn man zum Beispiel eingibt Schweiz, Gaza, dann kommen über 130 Kampagnen. Es sind natürlich nicht ganz alle zum gleichen Zweck, aber sehr viele haben wirklich den Zweck, dass Angehörige einfach möchten ihre Verwandten retten.
Kann man eigentlich sagen, das ist eine Art von Bestechungsgelder? Oder weiss man etwas mehr darüber, an wer schlussendlich das Geld geht, das da gesammelt wird?
Ja, also ich würde sagen, das kann man definitiv so sagen, weil die Laura Nasrallah hat mir auch erzählt, wenn man ein bisschen mehr drauf legt, geht es schneller.
She was told that if you could like give more, like put more under the table, everything is under the table, mm-hmm. it's not bigger. Then you can, you know, be sure to travel faster.
Aber an wer ganz genau das Geld geht, weiss man aber nicht. Wie gesagt, es gibt die internationalen Recherchen. Die haben auch herausgefunden, dass die Agentur Hala eine Tochterfirma ist von der grossen ägyptischen Firma Organi Group. Das ist vielleicht auch noch interessant. Die Firma ist letztes Jahr Sponsor worden vom erfolgreichsten afrikanischen Fußballteam. Das ist ein ägyptisches Fußballteam, Al-Ali. Also es sind irgendwie grosse Player.
Wenn man sich mit so Vermittlern einlädt, wie sicher ist das Ganze jetzt auch für ihre Verwandten?
Also man weiss, dass es funktionieren kann. Sky News hat zum Beispiel einen Tag an der Grenze analysiert und hat herausgefunden, dass dort 246 Leute mit Hala den Gazastreifen verlassen haben. Wie sicher es ist, kann man nicht ganz sagen und vor allem nicht, wie sicher dass es klappt. Also es gibt auch Fälle, wo Geld gezahlt wird und dann klappt es doch nicht. Oder? Ja.
Laura Nasrallah, sie weiss das alles. Sie sammelt Geld, um ihre Verwandten auf die Behördenliste zu bringen und aus dem Gazastreifen. Was sagt sie selber dazu, dass das von ihr gesammelte Geld am Ende möglicherweise bei recht problematischen Organisationen oder Personen könnte landen?
Also sie findet es selber natürlich schrecklich, dass Leute Geld machen aus dieser Leben-Tod-Situation von ihren Verwandten und vor allem anderen Leuten in Gaza.
It's very emotional for me because it's my family, and I don't want to be, you know, selfish. But like, I don't want to, like, you know, just leave my family, like, abandon them. It's very like conflicting for me.
Sie hat gesagt, sie findet es keine gute Lösung, aber es ist die beste Lösung, wo sie hat, und sie kann einfach nicht ihre Verwandten im Stich lassen.
Gibt es denn auch eine andere Möglichkeit, wie Laura Nasrallah die Flucht könnte unterstützen?
Eine andere Möglichkeit, wie sie die Flucht könnte unterstützen, gibt es, glaube ich, nicht. Also, so wie ich das beurteilen kann, weil, wie gesagt, die Grenzen sind zu. Die Möglichkeit auf ein Visum ist auch nicht da. Also, in dem Sinn nicht. Und natürlich ist auch das Problem, dass Laura Nasrallah und auch ganz viele andere Leute, die in ihrer Situation sind, auch nicht mehr wirklich darauf vertrauen, dass die offiziellen Institutionen, Organisationen können helfen in Gaza. Und darum gibt es jetzt wahrscheinlich auch die vielen privaten Crowdfundings, die das sozusagen auf dem privaten Weg lösen wollen, die humanitäre Hilfe.
Wie viel Geld hat denn Laura Nasrallah unterdessen mit ihrem Crowdfunding schon gesammelt?
Sie hat jetzt 24'000 Franken schon gesammelt, gewisses Geld auch privat, das ist nicht alles über die Crowdfunding-Plattform. Und sie hat schon 18'000 Franken ihrer Cousine Gadi schicken. Das langt jetzt mal für die vierköpfige Familie. Sie sind aber noch nicht über Grenzen bis jetzt.
My cousin actually, she is trying now to cross the border with her two kids and husband. She was supposed to leave this week, but the guy is always saying, yeah, it's gonna be this week. It's gonna be this week. It's quite complicated.
Wie soll es weitergehen? Wird sie auch noch mehr sammeln oder auch noch für andere Personen?
Ja, sie sieht das Ganze eigentlich als eine Art Versuch. Wenn es mit der Familie von Gadi klappt, könnte es auch mit den anderen klappen. Weil, wie gesagt, sie hat noch rund 100 andere Verwandte in Gaza. Und sie hat auch ein das Problem, dass die langsam ein bisschen hässig werden. Fragen, warum hilfst du uns nicht, warum hilfst du der Gadi? Und das ist mir auch noch ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Geschichte. Einfach die Leute, die hier in der Schweiz sind und Verwandte in Gaza haben, denen stellen sich ganz viele Fragen. Also da sind auch ganz viele Schuldgefühle rum. Eben natürlich auch, weil sie auch wissen, dass das Geld vielleicht nicht gerade an den besten Ort angeht, weil sie Schuldgefühle haben anderen Verwandten gegenüber, weil sie aber auch Angst haben, verzweifelt sind, nicht wissen, was machen. Und Laura Nasrallah hat mir erzählt, dass sie wirklich oft am Abend im Bett wach liegt und sich fragt, ob ihr das überhaupt zusteht, zu entscheiden, wem sie hilft und wem nicht und ob sie das überhaupt kann.
Sie hat sich für ihre Cousine Gadi jetzt zuerst entschieden. Sie hat auch das Geld zusammengebracht. Wie soll es jetzt für ihre Verwandten weitergehen?
Wie gesagt, momentan warten sie auf die Ausreise. Sie sind in Kontakt mit dem Vermittler. Sie wissen nicht genau, wenn es passieren könnte, ob es überhaupt passiert. Sie haben natürlich immer noch sehr Angst vor der Bodenoffensive in Rafah. Falls sie es rausschaffen, hat Laura Nasrallah schon eine Wohnung organisiert bei Freunden in Kairo, in der Nähe der Schweizer Botschaft. Wie es nachher weitergeht, das weiss auch Laura Nasrallah, das wird auch schwierig.
It's difficult for them to think about what's going to happen tomorrow.
Yeah.
I think it's just for me it's important to let like offer them the time to think in a calm environment, to think about their next step. Because like it's complicated, like when they go back to Egypt, maybe Ahmed will try to like find a job there. It's
quite complicated. Danke vielmals, Alice, für das Gespräch.
Gerne.
Wir verlinken im Beschreib zu dieser Episode noch das Porträt von Laura Nasrallah zum Nachlesen. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Alice Britschki. Und die Folge ist produziert worden von Sarah Spreiter. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.